1. Korintherbrief, Kapitel 11, 2 bis 16. Da schreibt Paulus: Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so sollte sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt des Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Soweit unser heutiger Predigttext.
Ja, vielen Dank, Dieter. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Einige sehe ich heute zum ersten Mal dieses Jahr, deswegen nachträglich ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und habt euch nicht irgendwelche Prellungen geholt auf dem Weg ins neue Jahr. Schön, dass ihr da seid im Gottesdienst. Ja, heute heißt es so ein bisschen Abschied nehmen für uns, ne? Das letzte Mal hier und das waren ja schon einige Jahre. Ich erinnere mich damals, meine ersten Gottesdienste im Klassenzimmer nebenan. Damals gab es auch noch nicht diese Holzkanzel, sondern nur so einen klapprigen Notenständer. Und als ich meine schwere Bibel drauflegte, kollabierte der Notenständer unter der Last des Wortes Gottes. Und dann gab es nette Geschwister, die uns dieses Ding hier gebaut haben. Und heute, ein paar Jahre später, heißt es sogar Abschied nehmen, denn wir haben unsere Räume in Moosfeld. Und ich freue mich darauf, euch alle dort nächsten Sonntag zu sehen. Also, ne? Wer hier nächsten Sonntag auf der Matte steht, selber schuld. Ihr habt jetzt nochmal gehört. Wir sind in Moosfeld in unseren neuen Räumen. Letztes Jahr haben wir im März eine Predigtserie vorläufig beendet, und zwar durch den 1. Korintherbrief, wer sich noch daran erinnern kann. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von euch hat sich gedacht, das ist unglaublich. Jetzt, wo die spannenden Passagen kommen, hören die einfach auf. Kapitel 10, Ende. Was ist mit diesen tollen Themen wie Kopftuchfrage, Geistesgaben, Totentaufe, all diese spannenden Dinge, die am Ende des 1. Korintherbriefs sind. Wir haben uns nicht davor gedrückt, sondern wir haben das halbiert und aufgeteilt und eben mit der Samuel-Reihe versucht, so ein bisschen abwechselnd zu machen. Heute geht's weiter und wir steigen gleich steil ein mit diesem Abschnitt in Kapitel 11, wo es um dieses ganze Thema Frisur, Haarschnitt, Kopfbedeckung geht. Was ist eigentlich biblisch, was ist unbiblisch? Und wie ihr euch vorstellen könnt, wahrscheinlich habt ihr euch schon selbst damit auseinandergesetzt, ist das ein extrem kontroverser Text. Das liegt wirklich erst einmal daran, dass es viele Einzelheiten im Text gibt, die einfach schwer zu verstehen sind. Das muss man einfach mal so sagen. Dann darüber hinaus scheint es mir so, dass Menschen in Anbetracht eines solchen Textes dazu tendieren, in eins von zwei Extremen zu rutschen. Und zwar entweder sie sagen, alles muss immer in der Bibel bis auf den Buchstaben genau eingehalten werden, zu allen Zeiten, in allen Kontexten. Und dann kommt man eben stark dazu, wir machen einfach genau das, was da steht, aber denken nicht weiter. Das ist die eine Fraktion. Und es gibt eine andere Fraktion, die sagt eher, nee, das ist alles kulturell zu verstehen. Und damit meinen sie, könnte man quasi den Text so vom Tisch wischen, so als ob er uns gar nichts zu sagen hätte. Und ich möchte heute diesen waghalsigen Versuch schaffen, zu glauben, man kann einen gesunden Mittelweg zwischen diesen Extremen finden. Es ist Gottes Wort und von daher muss er im Wortlaut auch ernst genommen werden. Zeitgleich spricht aber Gottes Wort an unendlich vielen Stellen in der Bibel immer auch in einen Kontext rein. Und bei vielen dieser Passagen und Stellen nehmen wir das oft nicht so wörtlich. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele, ne? Im Korintherbrief unter anderem, im 1. Kapitel 16, Vers 20, 2. 13, 12, Römerbrief und an anderen Stellen spricht das Neue Testament vom heiligen Kuss oder vom Bruderkuss. Wie viele von euch begrüßen sich mit einem heiligen Kuss? Ich kann mir vorstellen, die Franzosen und Italiener unter uns, die sagen, kein Problem, das liegt bei uns in der Kultur, das bin ich gewohnt. Ich habe mal so ein bisschen geschaut in der Kirchengeschichte über die Jahrhunderte, wie man das verstanden hat. Und es gibt viele Aufzeichnungen, Bilder von so einem heiligen Kuss. Ich sag mal so viel, mit einem ist das in den größten Spannen der Kirchengeschichte, zumindest laut der Bilder, die wir noch haben, nicht getan. Kuss meint vermutlich schon ein richtiger Schmatzer. Okay, was ist mit der Fußwaschung? Na, wir erinnern uns, Johannes 13, das letzte Mal, und Jesus spricht, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wann hast du das letzte Mal jemandem die Füße gewaschen? Wahrscheinlich auch schon eine Weile her. Zusätzlich noch die Frage, wann hast du das letzte Mal die Füße im Abendmahl gewaschen? Na, das ist ja der Kontext hier auch. Auch hier, spannende Frage. Anderes Thema ist Gebetshaltung. Wie viele von euch beten mit gefalteten Händen? Das ist ja so der Klassiker. Schon viele, ne? Man nimmt es auch so mit auf. Was machst du mit Psalm 134, Vers 2? Erhebt eure Hände im Heiligtum, also im Haus Gottes, und preist den Herrn. Na, vor allen Dingen die Konservativen von uns, die immer böse schauen auf diese wilden, jungen Charismatiker, die so lobpreisen. Wann hast du das letzte Mal die Hände erhoben im Heiligtum Gottes? Paulus sagt auch im Neuen Testament, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, in dem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Was ist mit Buße? Buße würden wir alle sagen, auch ein neutestamentliches Prinzip. Das Bild für Buße im Alten Testament, Sacktuch und Asche. Wann warst du das letzte Mal in einem Kartoffelsack irgendwo da gesessen und hast dir einen Eimer voll Asche über den Kopf geleert, weil du ausdrücken wolltest, wie zerknirscht du über deine Sünde bist? Das findest du viel in der Bibel. Jesus sagt, die Städte Tyrus und Sidon, die diese Wunderwerke getan haben, die werden einmal quasi als Gericht dastehen für die Städte im Israel damals. Wenn die nämlich das erlebt hätten, was zur Zeit Jesu geschehen ist, die hätten schon längst in Sack und Asche Buße getan. Also was ich euch hier deutlich machen will, es gibt sehr, 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 sehr viele Themen in der Bibel, die eine Bedeutung haben, sonst würden die nicht in der Bibel stehen, die aber auch in, ich sag mal, einer gewissen Anwendung stecken oder in einem kulturellen Kontext, bei dem selbst die Frommsten von uns nicht alles konsequent einhalten. Ich sag mal vermeintlich Frommsten. Da ist die Frage nämlich, ob die wahre Frömmigkeit das ist, den Text so zu nehmen, wie er wörtlich dasteht und nicht weiterzudenken. Ich gebe euch mal ein Beispiel zum Thema Fußwaschung. Natürlich könnte man sagen, ne, Jesus sagt, wir sollen die Füße waschen und am besten wir machen das. Und dann ist die Sache geregelt. Aber die Frage ist doch ein bisschen, warum wäscht eigentlich Jesus die Füße seiner Jünger? Und was drückt er damit aus? Und wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann sagt Jesus, dass er, der Herr und Lehrer, sich klein macht und auf die Knie geht, um zu dienen, um Füße zu waschen. Jetzt ist es so, dass die Menschen damals nicht festes Schuhwerk anhatten, auch keine Socken und Hosen und sonst was, sondern die hatten ihre Gewänder und Sandalen. Und wisst ihr, wie die Füße aussahen von diesen Menschen? Die Füße zu waschen war wirklich was Ekliges und es war ein krasser Ausdruck von ich mach mich zum Sklaven. Wenn du dich jetzt heute hier hinstellst und sagst, Bruder XY oder Schwester so und so, lass mich dir mal die Füße waschen, hast du da wirklich das Gleiche gemacht, wie das, was Jesus gemacht hat? Ist das der gleiche Dienst und die gleiche Hingabe? Fühlt sich dieser Mensch geehrt, weil du ihm wirklich hilfst? Oder sagen die meisten nicht von uns, was zum Henker machst du da? Meine Füße sind sauber, ich war heute Morgen duschen. Also versteht ihr, die Anwendung einfach zu übertragen, heißt nicht automatisch, dass ich dann auch wirklich das tue, was damals getan wurde oder was wirklich die Intention da dahinter war. Ich gebe euch ein Gegenbeispiel von jemandem, der was anderes gemacht hat. Ein bekannter englischer Prediger, R.C. Chapman, ist dafür bekannt, dass er ist reich aufgewachsen, war Rechtsanwalt, hat eine steile Karriere und als er zum Glauben kam, hat er gesagt, er will sich den Armen annehmen. Ne? Der hat dann so eine Art, der ist in die Slums in England gezogen und hat da versucht, Leute aufzunehmen. Und seine Gäste haben festgestellt, am nächsten Morgen, wenn sie aufgewacht sind, dass ihre dreckigen Minenarbeiterschuhe und was auch immer blitzblank poliert waren. Der hat nicht die Füße gewaschen, der hat die Schuhe gewaschen, aber der Dienst ist vergleichbar. Dieser Mann war so bekannt dafür, dass der sich hingegeben hat, um ein Knecht und Diener zu sein. Da wurde gesehen, zum Beispiel in der Gemeinde, dass er die alten Leute an ihre Plätze gebracht hat oder zur Toilette begleitet hat. Der Mann war so bekannt für seine Liebesdienste, für seine Hingabe, dass berichtet wird, dass jemand einmal einen Brief aus dem Ausland geschrieben hat, mit folgender Adressierung: R.C. Chapman, Universität der Liebe, England. Keine Straße, keine Ortschaft, der Brief kam an. Er hat das getan, was Jesus gesagt hat, diesem Vorbild von mir folgt mir. Aber er hat es auf eine Weise getan, die sich unterscheidet von dem, was dasteht. Er hat ernst genommen, was Jesus von uns möchte. Er hat darüber nachgedacht, was Jesus getan hat. Aber er hat für sich gesehen, dass die Art und Weise, wie er es leben kann, anders ist oder anders sein muss, als wie Jesus es damals getan hat in Israel. Es gibt also einen Mittelweg zwischen einem extremen, ich nehme alles wortwörtlich und Gutes, oder zu einem, ich nehme einfach alles kulturell, das galt damals, das juckt mich heute nicht mehr. Ich analysiere, was da steht, ich versuche zu begreifen, warum es da steht, was da geschieht, und dann frage ich mich, was hat das mit uns heute zu tun? Und ich glaube, das ist die Vorgehensweise, die wir auch an unseren Bibeltext heranziehen müssen. Auf diese Weise müssen wir auch unseren Bibeltext analysieren. Erst einmal schauen, steht da was, was wirklich für mich von Bedeutung ist? Aber sich dann auch zu fragen, kann es sein, dass die Ausdrucksweise vielleicht heute anders sein sollte? Wenn wir mal in unseren Text einsteigen, könnt einfach mal mit aufschlagen, wenn ihr es vor euch habt, Vers 2 und 3, dann lesen wir folgendes. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber Gott. Paulus beginnt hier mit einem Lob. Und zwar einem Lob, weil sie in allem seine Autorität und seine Überlieferung, seine Lehre zentral erachtet haben oder festgehalten haben, heißt es hier. Und dann fügt er aber einen theologischen Lehrsatz hinzu, nämlich Christus ist das Haupt jeden Mannes, der Mann ist das Haupt seiner Frau und Gott, der Vater, ist das Haupt Christi. Zwei Dinge sind sehr merkwürdig, wenn wir diese Verse betrachten. Erstens, wer sich an die letzten 10 Kapitel Korintherbrief erinnert, und ihr könnt die Predigtserie immer noch online finden, ihr könnt auch gerne einfach das nochmal so als Hausaufgabe nachlesen, der stellt fest, dass Paulus über weite Strecken der ersten 10 Kapitel ziemlich damit beschäftigt ist, viel zu kritisieren, was falsch läuft. In Kapitel 4, 18, 5, 2 und so weiter heißt es, dass sie aufgeblasen und arrogant sind. In Kapitel 1 sagt er, dass sie zerstritten und gespalten sind. In Kapitel 5 und 6 sagt er, dass sie nicht einmal fähig sind, vernünftig zu richten und zu urteilen. Die schlimmsten Sünden tolerieren sie in ihrer Mitte. Aber wenn es um das persönliche Unwohl geht, na, dann geht man mit seinem eigenen Bruder, seiner eigenen Schwester vors weltliche Gericht, um da einen Rechtsspruch zu bekommen. Paulus kritisiert unendlich viel an den Korinthern. Wie kann er jetzt sagen, ich lobe euch, sogar ein sehr starkes Wort, ich preise euch dafür, dass ihr in allem der Überlieferung gedenkt, dass ihr daran festhaltet. Das ist das Erste, was sehr komisch ist. Das Zweite, was sehr komisch ist. Paulus, heißt es laut Apostelgeschichte 18, Vers 11, hat 1,5 Jahre in Korinth gepredigt. Und was um alles in der Welt bringt Paulus dazu, jetzt einen so elementaren Lehrsatz wie die Rollenordnung von Mann und Frau und die Zuordnung zu Gott einmal besprechen zu müssen? Hat er es in 1,5 Jahren versäumt, darüber zu reden, was er im Epheserbrief und im Kolosserbrief schreibt? Hat er es versäumt, einmal auch mal über den Schöpfungsbericht zu predigen, über Adam und Eva? Warum um alles in der Welt meint Paulus, nachdem die Korinther doch so fleißig darin sind, seine Lehre zu achten, dass er jetzt nochmal auf das Thema eingehen muss, die Zuordnung von Mann und Frau als Geschöpfe Gottes? Ich glaube, der Punkt, der hier gemacht werden soll, ist der. Paulus lobt die Korinther vermutlich wirklich dafür, dass sie das Wort Gottes in der Theorie ernst nehmen. Paulus scheint nicht die Korinther zu kritisieren dafür, dass sie liberal mit der Bibel umgehen, in dem, was sie glauben. Aber wo Paulus sehr stark im Korintherbrief kritisiert hat, ist in der Art und Weise, wie sie das ausleben. Und wie blind sie oft sind dafür, dass sie mit dem Mund eine Lehraussage tätigen und die dann 5 Minuten später mit ihrem Leben durchstreichen. Und ich glaube, was hier geschieht in unserem Text ist Folgendes. Paulus, vielleicht etwas polemisch, ironisch, vielleicht auch wirklich aus tiefstem Ernst, sagt, ihr seid Menschen, die doch die Lehre achtet. Lasst mich euch einen Lehrsatz zeigen, und den werdet ihr sicherlich nicht kritisieren, diesen Lehrsatz in der Theorie. Nämlich, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist und dass Gott der Vater das Haupt Christi ist. Aber jetzt ist seine Methodik die, nachdem er diese Lehraussage trifft, versucht er ihnen mal ganz konkret aufzuzeigen, wo sie diese Lehraussage in ihrem Leben durchstreichen, in ihrem Gemeindeleben durchstreichen, wo sie sagen, wir sind bibeltreu, aber in Wahrheit denken sie keine Minute darüber nach, was es wirklich heißt, die Bibel im Leben umzusetzen. Was ist die Lehre, die Paulus hier erst einmal darlegt? Und die müssen wir ein bisschen tiefer erstmal ergründen, bevor wir dann uns die Frage stellen können, wie die da eigentlich umgesetzt werden soll oder vielleicht falsch umgesetzt wird. Paulus spricht, wie gerade schon angemerkt, grob um das Thema Zuordnung, Geschlechterrollen, Mann und Frau. Und er macht es hier, wie gerade gelesen, in Vers 3, aber er macht es auch später noch weiter im Text. Neben Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Haupt des Christus, aber Gott, lesen wir in den Versen 7 bis 9. Der Mann ist Gottes Bild und Herrlichkeit, die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und dann letztlich noch ein letztes Mal in den Versen 11 und 12. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber ist von Gott. Was ist die Botschaft, die Paulus hier den Korinthern erst einmal deutlich macht, um dann zu zeigen, wo und wie sie es in ihrem Leben anders umsetzen müssen? Der zentrale Begriff, den wir hier in Vers 3 sehen, ist das Wort Haupt. Und der Begriff kann Verschiedenes meinen, zum Beispiel den menschlichen Kopf. Der Begriff kann aber auch quasi Ursprung oder Anfang meinen, zum Beispiel die Quelle eines Flusses. Oder aber der Begriff kann sowas wie Autorität oder Verantwortungsträger meinen. Und eben diese letzte Anwendung oder diese letzte Verwendung des Begriffs ist eigentlich genau das, was wir immer und immer wieder im Neuen Testament sehen, wenn dieser Begriff gebraucht wird zwischen Personengruppen. In Kolosser 2, Vers 19 heißt es, Jesus ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Und dann schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 22, und alles das hat der Vater seinen Füßen unterworfen. Jesus ist der Herr, alles ist ihm unterworfen und er ist als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wenn wir sagen, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und alle Mächte sind Jesus unterworfen, dann heißt es, dass Jesus die Autorität hat, die Führungsverantwortung über seine Gemeinde, wie auch die Schöpfung. In Epheser 5, Vers 23 sagt Paulus, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er der Heiland des Leibes. Und da nimmt Paulus diesen Begriff und appliziert ihn auf die Ehe, wendet ihn auf die Ehe an, die Beziehung von Mann und Frau, und sagt, auch da hat Gott zwischen den beiden Geschlechtern eine Ordnung gegeben, in der der Mann Christus widerspiegelt und die Frau die Gemeinde. So wie Jesus vorangeht, seine Frau führt und umsorgt und pflegt und nährt, sagt er im Kontext, so soll es auch der Mann tun. Und so wie die Gemeinde sich ihrem Christus anvertraut, auch seiner Führung vertraut und folgt, so die Ehefrau. Und das ist genau das, was Paulus hier aufzeichnet in so einer Art vierstufigen Hierarchie. Er sagt ganz oben Gott der Vater, darunter Gott der Sohn, dann Mensch, Mann und dann Mensch, Frau. Interessant ist hierbei die Zuordnung Vater, Sohn, die ein Stück weit gegenübergestellt wird zu Mann und Frau. Wenn wir zum Beispiel an unseren Predigtext von letzte Woche denken, in Johannes 6, da haben wir folgende Aussage von Jesus gehört. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus sagt, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Und Ähnliches lesen wir auch im Garten Gethsemane, Lukas 22. Jesus spricht, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und in 1. Korinther 15, 28, am Ende unserer Predigtserie werden wir einmal hören, dass ihm alles unterworfen sein wird. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Zum Heiligen Geist lesen wir vom Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 14, sagt Jesus, dass er gekommen ist, nicht um von sich selbst zu zeugen, sondern von ihm und ihn zu verherrlichen. Jesus folgt dem Willen des Vaters, der Geist verherrlicht den Sohn. Und was wir hier sehen in der Dreieinigkeit, ist, dass die verschiedenen Personen der Dreieinigkeit verschiedene Rollen haben und einander zugeordnet sind. Und jetzt könnte man daraus schließen, na gut, dann gibt es vielleicht gar keine Dreieinigkeit und nur Gott, der Vater ist wirklich Gott. Aber dann wissen wir, dass auch noch so viele andere Bibelstellen davon reden, dass diese Unterschiedlichkeit in den Rollen der Dreieinigkeit, dass daraus nicht zu schließen ist, es wäre ein Werteunterschied. So als ob nur Gott Gott wäre, der Vater und der Sohn nicht. Philipper 3, Vers 5. Habt die Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus hatte, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Oder Matthäus 28, Vers 19, den Taufbefehl. Auf wen taufen wir? Tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was uns hier deutlich gemacht wird, ist als allererstes folgender Punkt. Es gibt in der Dreieinigkeit eine Unterschiedlichkeit in den Rollen und gleichzeitig eine Gleichartigkeit und eine Gleichwertigkeit in ihrer Persönlichkeit. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und Gleiches sagt die Bibel hier von Mann und Frau. Im nächsten Abschnitt, Vers 7 und 8, wird es noch ein bisschen weiter ausgeführt. Der Mann ist Gottes Bild und Herrlichkeit, die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Wenn wir hier in diesen Abschnitt reinschauen, dann könnten wir meinen, dass Paulus die Schöpfungsgeschichte nicht richtig gelesen hat. Denn in 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir nicht, der Mann ist das Bild Gottes und die Frau nicht, sondern was lesen wir? Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was Paulus hier macht, ist etwas anderes. Er will nicht sagen, dass Mann und Frau nicht gleichwertig wären, sondern er will deutlich machen, dass von der Schöpfung an eine gewisse Intention schon darin besteht oder deutlich wird, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat und was das zum Ausdruck bringt. Gott schafft die Erde, macht die Erde und alles auf dieser Welt, auf dieser Erde ist klar, ist Schöpfung und ist vom Schöpfer zu trennen, ist unterschiedlich, anders als der Schöpfer. Und dann macht er irgendwann mal einen Menschen, nämlich in seinem Bild. Der widerspiegelt Gott. Und der widerspiegelt auch Gottes Autorität über die Schöpfung. Er ist quasi Gottes Ebenbild, der auf der Schöpfung Gottes Herrschaft ausleben soll. Das lesen wir am Anfang von Adam. Er soll über die Erde herrschen, sie bewahren, bebauen, behüten. Und dann heißt es, dass dieser Adam, der aus einem Erdklumpen genommen wurde, nicht, dass er eine Eva ebenso aus einem Erdklumpen bekommen hat, sondern dass Gott aus dem Adam heraus eine Gehilfin geschaffen hat, die ihm ebenbürtig ist, die zu ihm gehört und mit der er gemeinsam diesen Auftrag wahrnimmt. Der König kriegt seine Königin. Adam spiegelt in diesem Ganzen Gott wider. Er ist quasi der stellvertretende König auf Erden. Das ist das ganze Bild, das uns die Schöpfung gibt. Und wenn Adam darin versagt, Gottes Herrschaft als Gottes Gesandter auszuleben, dann wird Gott verunehrt dadurch. Dann beschmutzt er das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und wenn diese Frau, die sich von allem dieser Schöpfung unterscheidet, das eine Gegenüber von Adam ist, wo er sagt, endlich Fleisch von meinem Fleisch, endlich etwas, das nicht wie all das andere ist, etwas, das wie ich ist. Wenn diese Frau sich ihrem Mann in die Quere stellt, dann verunehrt sie ihren Mann. Und das ist der Gedanke, den Paulus hier aufgreift und den Paulus hier darstellen will. Aber trotz dieser Unterschiedlichkeit endet er nochmal, indem er deutlich macht, Vers 11, und dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn, denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber ist von Gott. Und Paulus schließt diesen Kreis auf wundersame Weise, indem er Folgendes sagt. Auch wenn die eigentliche Intention, warum Gott überhaupt zwei Geschlechter gemacht hat, dieses Schauspiel ist von Christus und seiner Braut oder von Gott und seiner Herrschaft hier auf Erden in der Schöpfung, ist es doch so, dass kein einziger Mann, der hier lebt auf diesem Planeten, nicht von einer Frau wäre, sondern das Gegenteil. Ein jeder Mann ist durch eine Frau geboren. Mann kann nicht ohne Frau, Frau kann nicht ohne Mann. Gott hat sie gleichwertig geschaffen, Gott hat sie einander geschenkt, damit sie einander bereichern, damit sie einander ergänzen und dass sie gemeinsam jeder seinen Part übernehmen, um Gottes Auftrag zu verwirklichen. Das ist die theologische Botschaft, die Paulus bringt. Das ist der Kontext dieser Fragen von Haarlänge und Kopfbedeckung. Und Paulus sagt, es ist wichtig, dass ihr erst nochmal die Theologie hört, bevor ich euch erstmal zeigen kann, warum ihr das in eurem Leben falsch auslebt. Und hierbei kommen wir zur Frage, die Anwendung dieser Thematik in der Kopfbedeckung und im Haarschnitt. Wenn wir in unseren Text reinschauen, ist es wichtig, dass wir sehen, hier geht es erstmal grundlegend nicht einfach um Frauen und es geht auch nicht einfach um Kopftücher, auch wenn man das oft aus dem Text macht. Vers 4 spricht zuallererst von Männern, die nichts auf dem Haupt haben bei Gebet und Prophetie. Vers 5 und 6 spricht von Frauen ohne Kopfbedeckung. Vers 14 spricht von Männern mit langen Haaren und Vers 15 spricht von Frauen mit langen Haaren. Bei Männern, dass es ihnen zur Ehre dient, bei Frauen, dass es ihnen zur Unehre dient, bei Frauen, dass es ihnen zur Ehre dient. Jetzt ist hier grundsätzlich festzuhalten, wenn wir uns darüber Gedanken machen wollen, was das für unser Leben bedeutet, dass wir erst einmal versuchen herauszufinden, was hier eigentlich der konkrete Kontext ist. Und der konkrete Kontext ist das. Paulus spricht hier, Vers 4 und 5, von Gebet und Weissagung. Gebet ist, denke ich, etwas, was man wahrscheinlich allgemein verstehen kann. Ne? Das kann man im stillen Kämmerlein machen, das kann man in der Öffentlichkeit machen, das Gespräch zu Gott. Aber Weissagung ist per Definition die Kommunikation über Gott an andere. Das macht deutlich, hier geht es nicht einfach ums stille Kämmerlein. Hier geht es um Gemeindeleben. Hier geht es um Öffentliches. Wir kommen noch dazu, was Prophetie bedeutet, Weissagung, dieses Wort. Deswegen möchte ich hier gar nicht viel weiter drüber reden. Da werden wir in den nächsten Wochen noch mehr dazu sagen. Ich will einfach nur, dass wir das hier sehen. Verse 4 und 5 reden von diesem Kontext des Gemeindezusammenkommens. Und Paulus sagt, Vers 3, diese Rollenzuteilung Mann, Frau, also Gott, Vater, Gott, Sohn, Mensch, Mann, Mensch, Frau, das hat was mit eurem Gemeindeleben oder eurem öffentlichen Dienst und Auftreten in der Gemeinde zu tun. Das ist nichts davon Abgelöstes oder Abstraktes. Das ist also das Erste, was er hier deutlich macht. Es geht um das Gemeindeleben. Das wird auch unterstrichen, zum Beispiel, wenn ihr an die Begriffe denkt, die hier immer wieder vorkommen, wie Anstand, Schande, Ehre, Unehre. Das sind alles Begriffe, die deutlich machen, dass das Verhalten eben eine Auswirkung hat unter anderen Menschen, wie sie es wahrnehmen und rezipieren und wie sie es verstehen. Okay, wir sehen hier also, Paulus redet vom Gemeindekontext, vom öffentlichen Leben oder Darstellen der Christen von Korinth. Und jetzt redet er über diese Themen Kopfbedeckung und Haarlänge. Und ich denke, obgleich jetzt hier im Text als erstes das Thema Kopfbedeckung abgehandelt wird, macht es Sinn, wenn wir erst einmal zur Thema Haarlänge kommen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir hier mal das Pferd von hinten aufsatteln. Schaut mal mit mir in die Verse 13 bis 15. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Paulus sagt, das ist sein Argument, Männer sollen kurze Haare haben, Frauen sollen lange Haare haben. Lange Haare bei Männern sind unehrenhaft, lange Haare bei Frauen sind ehrenhaft. Aufgrund, warum, was sagt er? Weil es die Natur selbst lehrt. Vers 14. Jetzt lasst mich euch die Frage stellen, ne? Wir können jetzt hier stoppen und sagen, da steht, das ist die Natur, also dann hat es ja nichts mehr mit Kultur zu tun. Zack, Thema abgehandelt. Aber jetzt lasst mich euch mal ganz konkret fragen, was meint Natur? Wo und wie lehrt die Natur, dass es ehrenhaft für eine Frau ist, lange Haare zu haben und für einen Mann unehrenhaft? Woran wird es deutlich, dass kurze Haare zu Männern gehören und lange Haare zu Frauen? Jetzt können Sie darüber nachdenken, die menschliche Physik. Wenn Babys auf die Welt kommen, ist es nicht so, dass Frauen mit so einer schönen Mähne, kleine Babymädchen bis zum Rücken runter geboren werden und Männer mit einer Halbglatze. Babys, Männer wie Frauen, kommen meistens, wenn überhaupt, mit ein paar Härchen auf dem Kopf oder mit einem kleinen Wuschel auf die Welt. Was ist mit dem Wachstumsverhalten von Haaren? Hören männliche Haare irgendwann mal nach 2,5 Zentimeter aufzuwachsen und weibliche Haare wachsen unendlich weiter? Also es ist schwierig, irgendwie an der menschlichen Physik irgendwie das festzumachen, was natürlich ist. Okay, was ist mit der Tierwelt? Da will ich jetzt gar nicht weit ausufern. Denkt an den König Afrikas, der Löwe. Wer hat die langen Haare? Der Mann, der männliche Löwe, nicht der weibliche Löwe. Und dann darüber hinaus, was ist mit Beispielen aus der Bibel, wo gerade die Gottesfurcht sich durch lange Haare ausdrückt? Wir finden im Alten Testament die Geweihten, 4. Mose, Kapitel 6, die Verse 5 und 6. Und da heißt es, alle Tage des Gelübdes seiner Weihe soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Beispiele Simson kennen wir. Das Neue Testament spricht sogar davon, dass Paulus 4 solcher geweihten Zottelköpfe bei sich aufgenommen hat in Apostelgeschichte 21, 23. Also lasst mich euch die Frage stellen, wenn das natürlich ist und wenn das unehrenhaft ist, für den Mann lange Haare zu haben, wie kann es sein, dass diese Geweihten Gottes sich dann gerade eben nicht scheren dürfen? Wie kann es sein, dass bei Simson der Niederfall kam, als ihm die Haare geschnitten wurden? Versteht ihr, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann stellen wir fest, natürlich kann man schnelle, einfache Antworten für den Text finden. Ah ja, die Natur lehrt es halt und deswegen fertig. Aber wenn wir mal über die Natur nachdenken, dann stellen wir fest, so einfach ist es nicht. Und so logisch ist es auf einmal auch gar nicht mehr. Also wie um alles in der Welt ist das hier zu verstehen mit der Natur? Und ich glaube, die sinnvollste Herangehensweise ist zu sagen, Paulus sagt, hier liebe Korinther, schaut einmal um euch, ist es nicht das Normalste von der Welt? Seht ihr das denn nicht selbst bei euch, dass es ehrenhaft ist, wenn Frauen lange Haare haben und dass es unehrenhaft ist, wenn Männer lange Haare haben? Paulus spricht zu den Korinthern und sagt, ihr könnt es in eurem Kontext sehen. Und ich glaube, was wir hier verstehen müssen, ist Folgendes. Es ist in sich natürlich, dass Männer und Frauen sich unterscheiden. Das war zu allen Zeiten, in allen Kulturen so. Männer und Frauen sind verschieden. In der Art und Weise, wie sie denken, in den allermeisten Kulturen auf die verschiedensten Weise, auch wie sie sich äußerlich geben. In ihrer körperlichen Physik. Es gibt einfach viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber Männer und Frauen unterscheiden sich nicht überall immer auf die gleiche Weise. Hier scheint es für die Korinther naheliegend zu sein, dass die Unterscheidung äußerlich für das, was ehrenhaft für einen Mann und unehrenhaft für eine Frau ist, unter anderem an der Haarlänge festgemacht werden kann. Aber jetzt schauen wir einmal in andere Kontexte. Wie ist es mit den Afrikanern? Schwarzafrikaner über Jahrtausende haben kurz geschorenes Haar. An der Haarlänge entscheidet sich nicht, was ehrenhaft und unehrenhaft für Mann oder Frau ist. Denkt einmal an Indianervölker aus Südamerika oder auch aus Asien. Viele von denen haben so gleich lange schulterlange Haare oder haben alle lange Haare. Könnt ihr heute auch noch Bilder anschauen. Also da ist es irgendwie, Männer und Frauen haben beide lange Haare. In Afrika ist es, Männer und Frauen haben beide kurze Haare. Aus den verschiedensten Gründen. Aber in diesen Kulturen unterscheiden sich Männer und Frauen häufig durch ganz andere Merkmale. Ich würde sagen, wenn wir in unsere gegenwärtige Kultur schauen, in das Deutschland des 21. Jahrhunderts, dass die Frisur weniger das Thema ist, woran wir Maskulinität und Feminität abhängig machen. Also klar, wenn ich jetzt mit einem Zöpfchen und einer rosa Schleife drin komme, ist es wahrscheinlich schon so, dass die rosa Schleife als unmaskulin und als unehrenhaft für mein Geschlecht dargestellt oder genommen wird. Okay, aber was bei uns quasi eindeutig ist, denke ich, sind Kleidermerkmale. Wie würdet ihr reagieren, wenn ich heute mich hier vorgestellt hätte in so einem richtig schicken Rock? So ein Faltenrock oder so, oder von mir aus auch so ein Marienkäfer-Pünktchenrock, ne, wie es so junge Mädchen oft tragen. Wie hättet ihr das empfunden? Schrecklich, ja. Warum? Ihr würdet sehen, ihr würdet sagen, das ist eine Unehre, eine Schande, was ich da tue. Ich gebe mich als Mann wie eine Frau. So, und jetzt lass mich die gleiche Frage stellen. Was machst du mit deinem Rock? Damals im alten Korinth. Lasst mich so viel sagen. Kein einziger Mensch in Korinth damals hat eine Jeanshose getragen. Da gab es für Männer und Frauen ein Kleidungsstück, das nannte sich Toga. Und wenn ihr so Bilder seht von so Römern, wie so Römer aussahen, und Korinth war eine römische Provinz, dann habt ihr immer so diese Gewänder. Da gab es sicherlich auch ein paar Unterschiede, wie männliche und weibliche Gewänder waren. Aber was bei uns quasi eine Unehre ist, wenn ich mich hier hinstelle im Rock, wäre denen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Außer, dass vielleicht allgemein mein Kleidungsstil ein bisschen komisch ist als Mensch aus der Zukunft. Okay, was machst du mit den Indianervölkern? Gehen wir da mal wieder hin. Viele von denen ist es so, dass Männer wie Frauen nur einen Lendenschurz tragen. Da gibt es nicht mal Hosen. Versteht ihr das? Was eine Ehre und was eine Unehre ist, für einen Mann, für eine Frau, ist in Kontexten, in kulturellen Kontexten völlig verschieden zu verstehen. Und wenn wir jetzt hingehen hier in diesen Bibeltext und sagen, Paulus hat gesprochen, lange Haare sind eine Unehre für einen Mann, lange Haare sind eine Ehre für eine Frau, dann ist die Frage, was machst du mit dieser Lehreinheit in solchen Kontexten, dieser Indianer oder dieser Afrikaner, und was ist mit den anderen Themen? Habe ich dann richtig bibeltreu gehandelt, wenn ich als Mann einen schönen kurzen Haarschnitt habe, und ist es egal, ob ich sonst gesellschaftliche Konventionen einhalte? Kann ich ja sagen, Paulus hat nichts über Röcke gesprochen, Paulus hat selbst Röcke getragen, hat auch so Gewänder getragen, hat ja auch keine Jeans an. Versteht ihr, wenn wir so darüber nachdenken, dann merken wir, das kann nicht das sein, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Die theologische Lehre hat was mit den Rollen von Mann und Frau zu tun, hat damit etwas zu tun, dass Männer und Frauen verschieden sind, hat etwas damit zu tun, dass das zum Ausdruck gebracht werden soll, welche Rolle ich einnehme in Gottes Plan. Aber in Korinth war das anders als bei uns heute, und heute hier in Deutschland ist es anders als in anderen Ländern. In Schottland falle ich nicht einmal auf, wenn ich einen gestreiften Rock in den konservativsten Gemeinden trage. Bei uns schon. Das ist also hier, was wir sehen zum Thema Haarlänge. Unterm Strich die Frage, dürfen Christen heute Männer lange Haare haben und Frauen kurze Haare? Und ich glaube, in unserem gesellschaftlichen Kontext ist es schwierig zu sagen, ja, Männer dürfen keine lange Haare haben und Frauen müssen lange Haare haben. Manche Frauen müssten sich auch fragen, wie es mit halblangen Haaren ist. Wie lang ist eigentlich lang genug? Ihr versteht es, das ist nicht die Intention des Textes. Jetzt lasst uns zum anderen Beispiel gehen. Was ist mit dem Thema Kopftücher? Das ist wahrscheinlich noch viel brisanter. Was hat es damit auf sich? Das Thema Kopftücher oder Kopfbedeckung sehen wir in den Versen 4 und folgende. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, wenn sie geschoren wäre, Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasse sie sich bedecken. Männer, die etwas beim Gebet oder Weissagen auf dem Haupt haben, tatsächlich ist gar nicht so sehr deutlich, ob es hier um eine Mütze geht oder ob es wieder um lange Haare geht. Der griechische Text macht es gar nicht so deutlich. Was aber deutlich ist, ist die Thematik hier bei den Frauen. Paulus sagt, für diese Frauen entweder Kopftuch oder aber so unehrenhaft, dass sie sich gleich die Haare wegscheren können. Hier müssen wir auch wieder zwei Dinge bedenken. Erstens, diese Aussage Vers 4 und Vers 5 und Vers 6 steht im Kontext von Vers 3, wo es um diese Zuordnung geht. Ne? Vater, Sohn, Mann, Frau. Und der ganze Punkt dieser Zuordnung ist, das ist kein allgemeines Prinzip, männliches Geschlecht, weibliches Geschlecht. Sondern so wie Paulus auch in Epheser 5 deutlich macht, das ist eine Zuordnung von Ehemann und Ehefrau. Der konkrete Kontext, über den Paulus hier also spricht mit Kopfbedeckung, ist erstmal zwischen Eheleuten. So, das ist das Erste. Jetzt ist das Nächste die Frage, warum ist eine Kurzhaarfrisur, ein geschorener Kopf für Frauen so unschicklich? Warum sollen verheiratete Frauen eine Kopfbedeckung tragen und warum ist es unschicklich, keine Haare auf dem Kopf zu haben als Frau? Und ich denke auch da, können wir natürlich sagen, so ist es halt, das lehrt die Natur. Aber da werden wir auch wieder zu dem Punkt kommen, dass in verschiedenen Kontexten verschiedene Botschaften damit gemacht werden können. Was schicklich und was unschicklich ist. Für Korinth damals war es klar, eine verheiratete Frau trägt eine Kopfbedeckung. Und damit drückt sie aus, dass sie verheiratet ist und dass sie zu einem Mann gehört, und dass sie sich seiner Autorität auch hingibt. Wenn aber eine verheiratete Frau sagt, ich pfeife darauf, und sie betet oder weissagt, was kommuniziert sie? Denkt daran, der Mann ist das Abbild und die Herrlichkeit Gottes, die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Sie sagt, ich pfeife auf die Autorität meines Mannes. Für die Gesellschaft ist klar, eine verheiratete Frau, so gehört sich das. Da ist es normal. Und deswegen soll das eine Frau ausdrücken. Und wenn sie es nicht tut, dann sagt sie, ich emanzipiere mich über meine Ehe hinweg. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich pfeife auf die Autorität meines Mannes. Ich pfeife auf diese Rollenzuteilung. Ich lebe, als wäre ich Single. Und Paulus sagt, dann kannst du es gleich so weit gehen und kannst es machen, wie so Nonnen quasi, die ihr Ehelosigkeitsgelübde dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie sich die Haare scheren oder wie manche sagen, auch Prostituierte. Es ist nicht so ganz klar, was, wo, wie das da in dem Kontext war. Aber ich denke, die Botschaft ist klar. Wenn wir die Theologie im Kopf haben, was Paulus verdeutlicht haben will in ihrem Kontext, dann sagt er, ihr Lieben, wenn ihr als Gemeinde Gottes zusammenkommt, und die Menschen sehen euch und sagen, das sind die Christen. Das sind die, die sagen, die leben ein anderes Leben, die leben fromm und sonst was. Und jetzt kommt ihr Frauen und ihr kommt mit diesem Gedanken im Hintergrund, in Christus bin ich frei, ich brauche doch nicht irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen folgen. Und das Bild, das ist das Bild, was du dann quasi nach außen hin vermittelst, ist aber in Wahrheit das, was du sagst, für die Menschen aus ihrer Perspektive, in ihrem Blick, ich bin ein Rebell. Der christliche Gott lehrt, Frauen können sich gegen Ordnungen widersetzen. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier ausdrückt mit der Kopfbedeckung. Jetzt ist die Frage, kann es nicht sein, dass zu allen Zeiten das Kopftuch dieses Bild prägt davon, dass eine Frau verheiratet ist? Ich glaube, in unserem Kontext macht es wenig Sinn. Ich glaube, in unserem Kontext, wenn die Menschen von München uns sehen, wird kein Münchner darauf auf den Gedanken kommen, dass dieses Kopftuch etwas mit deiner Treue zum Ehemann zum Ausdruck bringt. Oder dass dieses Kopftuch irgendetwas mit Unterordnung oder Keuschheit zu tun hat. Vielleicht weiß man ein paar Dinge vom muslimischen Kontext, weil im muslimischen Kontext ist es klar, dass Frauen eine Kopfbedeckung tragen. Aber wir verwirklichen nicht das, was der Text will, dadurch, dass wir einfach ein Kopftuch tragen. Ich kenne das Beispiel und manche weisen darauf hin, ich kenne dir glaube ich nicht, ist auch egal, aber es gibt so einen ganz wundervollen Bruder, den ich im Blick habe. Und der hat so eine russlanddeutsche Frau, die auch wirklich sehr darum bemüht ist, ihr Kopftuch zu tragen. Und die kennt man auch im Gemeindekontext immer damit und das ist für mich gar kein Problem, wenn sie das für sich so sieht. Faszinierend ist nur, dass bei den beiden so ein bisschen der Ruf herrscht in der Öffentlichkeit, dass sie quasi der Imperator ist, die mit dem Finger drauf zeigt und er spurt. Und für mich, ne, ich sehe das fromme Tüchlein auf dem Kopf und dann sehe ich sie mit ihrer Peitsche und mit ihrem Finger quasi und der Mann wie ein Schoßhund folgt in der Öffentlichkeit. Und ich bin ganz ehrlich, die Frau sagt, ich halte doch nur 1. Korinther 11. Und ich glaube, du verstehst 1. Korinther 11 nicht so, wie der Text verstanden werden will. In unserem Kontext werden Dinge anders ausgedrückt. Ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, inwieweit wir das tun. Und ich glaube, dass es gar keine äußerlichen Merkmale gibt. Man könnte sagen, der Ehering, aber das tragen Männer wie Frauen. Es gibt nichts, was wir heute in unserer Gesellschaft so haben, was diese biblische Rollendarstellung, diese Zuordnung, dieses Bild von Mann und Frau, von Adam und Eva irgendwie widerspiegelt, so sehr. Aber ich glaube, viele Verhaltensweisen deuten deutlich darauf, wie man sich in der Öffentlichkeit gibt. Und ich glaube, da ist die Anwendung dieses Textes dann eher auf das Handeln bezogen, auf das Tun, auf das Reden und weniger auf das Kleiden. Jetzt steht aber in Vers 10 noch dieser Vers, und das ist der spannendste Vers im ganzen Text. Darum, da die Frau für den Mann geschaffen worden ist, soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Vers im gesamten Text. Und es gibt, denke ich, zwei Dinge, die wir uns hier anschauen müssen. Erstens, was ist eine Macht? Was heißt es, dass eine Frau eine Macht auf dem Haupt tragen soll? Und das zweite ist, warum vor den Engeln? Ich glaube, all das, was ich gesagt habe, passt perfekt zu diesem Begriff Macht. Dieser Begriff Macht steht für Autorität, Vollmacht. Jesus hatte Vollmacht, Geister auszutreiben und so. Das ist der Begriff. Und was hier ausgedrückt wird, ist das. Ehefrauen sollen eine Macht, oder vielleicht besser übersetzt, ein Symbol dafür, dass sie unter einer Autorität stehen, tragen. Im Kontext von Korinth, auf dem Haupt, auf dem Kopf. Der Gedanke ist, Frauen sollen, Männer auch, ihre Rollen als Ehepartner darstellen und nicht rebellieren. Sie sollen eine Macht auf dem Haupt tragen. Wenn es so etwas gibt, dann sollen sie es auch tun. Aber warum? Es geht um das Zeugnis, um der Engel willen. Jetzt ist die Frage, wer sind die Engel? Und wahrscheinlich gibt es allein hier unter uns 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Positionen, wie dieser Text zu verstehen ist. Ich sag mal so, ich habe keine abschließende Meinung, was damit gemeint ist, dass es um das Zeugnis vor den Engeln geht. Es gibt verschiedene Theorien. In der Kirchengeschichte, in der frühen Kirchengeschichte, hieß es schon, dass es hier um die Gemeindeleiter geht. Da hat man Bezug genommen auf Offenbarung 2 und 3, ne, die Engel der Gemeinde. Vielleicht geht es darum, dass man ein gutes Zeugnis vor den Pastoren und Ältesten abgibt. Andere meinen, ne, Offenbarung spricht eigentlich eher von Boten. Ne, das meint der Begriff Engel. Boten, nämlich Gesandte, die zwischen den Gemeinden hin und her gehen. Und was für ein Zeugnis wäre das für die Gemeinde FEG München-Mitte und für die Gemeinde wer auch immer, wenn die ihre Gesandten zu uns senden und diese Gesandten sehen so ein schlechtes Zeugnis. Wieder andere sagen, dass die ungläubige Gesellschaft häufig Gesandten in die christliche Gemeinde gesandt hat, vor allen Dingen entweder Menschen, die Christen drankriegen wollten oder aber Menschen, die an der Gemeinde interessiert waren und einen Sklaven vorgeschickt haben, um mal das Ganze abzuchecken. Auch das kann sein, dass es darum geht, wie man in der Gesellschaft rezipiert wird. Oder aber Engel meint wirklich Engel mit Flügel, heilige Wesen und so weiter. Und da könnte es meinen, wie manche sagen, vielleicht geht es hier um die bösen Engel aus Offenbarung, aus Genesis 6, wo ja manche der Meinung sind, dass da Engel Frauen, menschliche Frauen geheiratet haben. Was denken denn diese bösen Engel, wenn die sehen, die Frauen haben keine Kopftücher und sind noch zu haben, dann nehmen die sich das ja. Oder letztlich, vielleicht geht es einfach um die himmlische Welt, um die Engel, vor all dem vor der unsichtbaren Welt und das Zeugnis als Repräsentanten Gottes. Ich möchte gar nicht da abschließend dafür sagen, ich bin hier oder dafür. Persönlich muss ich sagen, tendiere ich dazu, mehr zu glauben, dass es nicht um Engelswesen geht, sondern eher um Boten oder Menschen in irgendeiner Form. Aber sei es drum. Klar ist, dass man ein Zeugnis sein soll in der Gemeinde, vor allem sichtbar und unsichtbar, gläubig und ungläubig. Lasst uns das Ganze zu einem Abschluss bringen. Ich weiß, es war eine lange Predigt. Ich wollte es gar nicht kürzen. Mein Skript war ewig lang. Ich wollte euch all diese Details bringen, weil ich weiß, noch in 5 Jahren oder in 10 Jahren wird man immer wieder damit konfrontiert werden. Und was jetzt einmal gepredigt ist, ne, da kann man immer wieder drauf verweisen. Was sollen wir abschließend zu diesem Thema sagen? Was können wir mitnehmen? Erstens, erste Anwendung. Erstes, was du dir mitnehmen musst. Lehre allein ist nicht genug. Du kannst dich so bibeltreu schimpfen wie die Korinther und trotzdem so einen Brief von Paulus bekommen, wo Paulus sehr viel Diskrepanz zwischen deinem Lehren und deinem Leben sieht. Lehre ist nicht gleich Leben. Aber Lehre soll sich im Leben widerspiegeln. Lehre muss gelebt werden. Das ist das Erste, was Paulus deutlich macht. Zweitens, Männer und Frauen sind unterschiedlich von Gott geschaffen. Unterschiedlich in der Weise, wie sie sind. Das zeigt sich kulturell als auch körperlich und auch in ihren Rollen, aber gleichwertig als gemeinsame Repräsentanten Gottes, die in ihrem Zusammensein den Plan Gottes, das Evangelium Gottes, ihr wisst schon, die Liebesbeziehung von Jesus und seiner Braut widerspiegeln. Und hier will ich Folgendes sagen. Wir leben in einer Zeit, wo man festgestellt hat, dass viel Unrecht an Frauen getan wurde. Frauen wurden in unserer westlichen Welt, wie an vielen anderen Ecken der Erde, fürchterlich benachteiligt. Das ist die Realität. Und wir wissen das heute wahrscheinlich besser als zu vielen anderen Zeiten. Aber ich glaube, das Pendel ist so weit umgeschlagen, dass man häufig mit aller Macht versucht, der Frau ihre Weiblichkeit abzusprechen und zu sagen, Männer und Frauen sind identisch in allen Dingen. Man versucht mit Gewalt, mit Quoten, mit was auch immer alles gleich zu machen. Rosa und Blau dürfen jetzt nicht mehr Kinder gegeben werden. Von mir aus kann man machen und trotzdem ist es so, dass in allen Gesellschaften zu allen Zeiten, auf welche Weise auch immer, Männer und Frauen irgendwo sich äußerlich anders darstellen. Man versucht, Frauen jetzt mit Gewalt in, ich sag mal, Männerdomänen reinzubringen. Man stellt fest, so mehr man das versucht, desto mehr entscheiden sich Frauen häufig für was anderes. Das nennt man das Gender Equality Paradox. In der skandinavischen Welt versucht man es mehr als überall anders, Frauen Männerberufe quasi zu geben und Männer Frauenberufe und nirgendwo anders geht die Schere weiter auseinander. Was ich euch sagen will, ist Folgendes. Es ist etwas Wundervolles darin, Mann und Frau zu sein und sich zu unterscheiden. Und wenn ich mit aller Gewalt versuche, jetzt die Informatikerquote 50-50 Männer, Frauen zu kriegen oder sonst was, dann vergesse ich dabei, dass zum Beispiel die Medizin eine primäre Frauendomäne ist, wo Frauen die Oberhand haben. Es gibt viel mehr Medizinerinnen als Mediziner. Oder wir vergessen, dass im Sozialwesen, in so vielen Bereichen, Frauen die treibenden Kräfte sind. Es gibt einen wundervollen Unterschied. Und Männer und Frauen dürfen unterschiedlich sein. Wir müssen uns nicht diesem Gedanken hingeben, alles gleich machen zu müssen. Das ist unbiblisch und es schadet Männern wie Frauen. Letztlich, weiter, diese Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit von Männern und Frauen muss sich äußerlich zeigen und das ist in den verschiedensten Kontexten verschieden. Und das bedeutet, wir müssen kontextualisieren, wir müssen uns Gedanken darüber machen, über unseren Kontext, wie wir diese biblischen Maßstäbe ausleben können. Und das bedeutet auch, dass als Mensch, der hier in Deutschland ist, ich mir Gedanken machen muss, wenn ich woanders hingehe, ob ich vielleicht diesen Konventionen da nicht entspreche. Und gleichzeitig sollten wir auch ein bisschen flexibler sein für Menschen, die von woanders herkommen, die vielleicht Dinge anders ausleben als wir. Wir müssen die Texte anwenden, indem wir wirklich schauen, was Gott will, aber indem wir sie auch in unsere Gegenwart holen. Und dann will ich enden mit einem letzten Satz. Ihr Lieben, im Endeffekt hat Gott nur aus einem einzigen Grund zwei Geschlechter geschaffen, um das Evangelium darzustellen. Und in Ewigkeit ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, frei oder Sklave, sondern Christus, alles und in allen. Und das ist die Botschaft. Männer, dient euren Frauen und gebt euch hin als ein Zeugnis für Christus. Und ihr Frauen, rebelliert und emanzipiert euch nicht, sondern erkennt auch, dass es etwas Schönes ist, Braut des Herrn zu sein und es wiederzuspiegeln. Und lasst uns gemeinsam dieses Evangelium vorleben, in das wir glauben. Amen.